Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Übersteiger-Podcast, dem Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna von den Ruhrnachrichten und vom Hellwege Anzeiger. Mein Name ist Patrick Schröer, ich bin Sportredakteur hier und springe mal wieder ein. Chris Tannheiser ist nächste Woche wieder am Start. Letzte Woche hat mich ja die Kollegin Verena Schafflick vertreten. Heute mache ich das nochmal und ich bin ja selber Selma-Junge und ich habe mir auch einen richtig waschechten Selma-Jungen heute eingeladen. Das freut mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Und zwar handelt es sich dabei um Marcel Seidel, Trainer der SG Selm, aktuell 28 Jahre alt. Erstmal grüß dich, Marcel. Bevor ich dich vorstelle, erstmal Begrüßung.
Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
Wie geht's dir? Wie ist die Lage gerade?
Alles wunderbar. Ich kann mich nicht beklagen. Gibt keinen Grund, sich über irgendwelche Dinge aufzuregen. Mir geht's durchweg gut.
Bisschen aufgeregt wegen erster Podcast.
Auf jeden Fall erster Podcast. Nervosität ist am Start, aber ja. Wir kriegen das hin.
Das ist total normal, aber die kann ich dir nehmen. Ich stelle dich einfach erstmal kurz vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du bist. Ich glaube, in Selm kenne ich super viele Leute, aber der Podcast wird ja auch in Unna ausgestrahlt und in Frönnberg etc. Da kennt man dich vielleicht noch nicht so gut. Deswegen, ja, Marcel Seidel, Trainer SG Selm, 28 Jahre alt. Da erstmal verwunderlich, warum schon Trainer, aber da komme ich dann später noch drauf zu sprechen. Du hast natürlich selbst auch Fußball gespielt, hast bei dem Club gibt's gar nicht mehr, bei Grün-Weiß Selm angefangen in deiner Jugendzeit. Da so deine ersten Schritte gemacht, dann ging's weiter zu Borussia Dortmund tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt, was du gleich zu erzählen hast. Da hast du von der U11 bis zu U13 gekickt. Dann ein Wechsel, den ich nicht so richtig verstehe, wie man von Schwarz-Gelb zu Blau-Weiß gehen kann. Schalke 04, U14 bis U15. Dann ging es weiter nach Rot-Weiß-Aalen, alles noch Jugendbereich in der U17. Und von der U17 bis zu U19 warst du bei Preußen Münster. Und dann hast du noch ein bisschen bei Union Lüdinghausen in der U19 gekickt und danach ging es zu SG Selm rüber. Alles korrekt soweit?
Alles korrekt.
Ja, wunderbar, wunderbar. Bevor wir aber jetzt über all das Sportliche sprechen, ich mache das ja immer so, zwei persönliche Fragen zum Start, zwei persönliche Fragen zum Ende, die gar nicht so viel mit Fußball zu tun haben, sondern mehr so den Menschen Marcel Seidel erklären sollen. Und da habe ich jetzt wieder vier Stück und du sagst jetzt einfach meine Zahl zwischen 1 und 4 und die haue ich dir dann um die Ohren.
Lass uns mit der 1
beginnen. Mit der 1, okay. Bin ich gespannt. Welchen verrückten Talentwettbewerb würdest du gewinnen? Was kannst du richtig gut, was total crazy ist?
Ich glaube, improvisieren in gewissen Situationen, dann da schnell die richtige Lösung finden, ist, glaube ich, eine Sache, wenn man mir eine Aufgabe gibt, die hier guckt dir mal 2-3 Minuten irgendein Thema an und versucht dahingehend irgendwie was vorzubereiten. Das kriege ich, glaube ich, relativ gut hin.
Hast du ein Beispiel irgendwie für Improvisation?
Beispiel nicht, aber man kennt ja die bekannten Partyspiele, wo man dann irgendwie Pantomime machen muss oder sonst irgendwas. Das klappt immer richtig gut.
Ja, vielleicht jemand für die Bühne dann auch, ne?
Wenn er dann eigentlich nicht, da lasse ich lieber anderen den Vortrag.
Okay, ja, spannend. Ja, das ging schnell. Noch eine Zahl. Willst du bei der 2 direkt weiter, oder?
Ja, jetzt nehmen wir die 4.
Die 4? Oh, die gefällt mir sehr gut, die Frage. Marcel Seidel, 28 Jahre alt. So, jetzt möchte ich von dir wissen, gehen wir mal zurück. Die Hälfte deiner Lebenszeit, also Marcel Seidel 14. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Auf gar keinen Fall zum FC Schalke 04 wechseln. Einfach, weil ich im Nachhinein betrachtet als sehr, sehr starker Dortmund-Anhänger da sicherlich auch noch andere Vereine finden würde, wenn ich bei Schalke unterkomme, dann auch noch einen anderen Fußballverein Fuß zu fassen. Aber das jüngere Ich hat dann zu sehr noch in Richtung Profikarriere geguckt. Und dann war das für mich einfach der nächste logische Schritt, nachdem es dann bei Dortmund nicht mehr gepasst hat, da zu Schalke zu gehen, die ja bekanntlich auch eine sehr, sehr gute Jugendabteilung haben. Aber im Nachhinein, wenn man dann mal als Erwachsener da zurückblickt, würden meine Prinzipien, glaube ich, mehr dafür sprechen, einen Verein zu wählen, der meinem Herzen noch ein bisschen näher liegt.
Ja, spannend, kann ich verstehen und unterstreichen. Ja, da haben wir eigentlich direkt den Sprung zum Sportlichen. Gute Überleitung von dir, auf jeden Fall gut improvisiert, wie du schon sagst. ich möchte jetzt einfach mal von dir hören, so Jugend überragend, ne? Borussia Dortmund, Schalke, Aalen, Preußen, das sind alles Clubs, die irgendwie mal im Profibereich waren oder noch sind natürlich. Erzähl mal mit deinen Worten, so was war nach der Zeit, nach Grün-Weiß-Selm, da wirst du wahrscheinlich bei Minikickern angefangen haben. warum warst du so gut und warum ging es auf einmal dann zu diesen Top-Clubs?
Ja, warum das letztendlich so war, das weiß ich natürlich selber nicht. Mir ist es im Schulsport und auch immer, wenn es irgendwie mit Bällen zu tun hatte, war ich sehr, sehr talentiert. Und als sehr, sehr junger Kerl hat man natürlich gerne Fußball gespielt. Und das lag mir einfach irgendwo auch so ein bisschen. Und dadurch ging der Weg dann sehr, sehr schnell in höhere Ligen. Bei Selm habe ich dann angefangen, Fußball zu spielen, wie du gerade auch schon gesagt hast. Habe wenige Spiele oder wenige Einheiten in den Minikickern nur gemacht. Also bin dann relativ spät mit dem Fußball angefangen. Aber dann haben die Trainer von mir damals auch schon schnell erkannt, dass ich da vielleicht ein bisschen talentierter als der ein oder andere Mannschaftskollege von mir war. Weshalb ich dann auch relativ schnell hochgezogen wurde in der Jugend in Selm. Und früher hat man sehr, sehr viele Hallenturniere gespielt und so weiter und so fort. Und dann wurden, Gott sei Dank, aus meiner Karrieresicht, sage ich jetzt einfach mal, auch schnell die Scouts von Borussia Dortmund auf mich aufmerksam. Und dann begann für mich so ein bisschen die Reise und hat dann auch erst in der A-Jugend letztendlich aufgehört mit höherklassigem Fußball.
Wie war das so in der U11 bis zur U13? Mit wem? Gibt es irgendeinen heutigen Profi, mit dem du zusammengespielt hast vielleicht?
Zusammengespielt tatsächlich nicht. Ich hatte mal das ein oder andere gemeinsame Spiel mit Max Meyer zu Schalker Zeiten noch. Der ist ein Jahr älter als ich, aber wir waren nie in einer Mannschaft, sondern haben dann vielleicht mal eine Trainingseinheit zusammen absolviert oder das ein oder andere Testspiel miteinander bestritten. Aber mit Spielern, die mit mir tatsächlich zusammen gespielt haben, da hat es jetzt keiner richtig für die Bundesliga geschafft. Ein gutes Beispiel ist aber immer noch Leroy Sané, der auch zu meinem Jahrgang gehört. Und zu Dortmunder Zeiten war der bei Schalke regelmäßig unterwegs.
Hast du gegen den gespielt?
Immer permanent gegen den gespielt, jedes Jahr gefühlt in der Jugend.
Und, ja, wie war das so?
Ja, Wahnsinn. Damals war es aber normal. Damals wusste ja noch keiner, was der kleine Leroy Sané letztendlich dann jetzt für ein Spieler irgendwann mal ist.
Hast du denn da schon gemerkt, dass der krasser ist als die anderen?
Ja, das auf jeden Fall. Aber okay. Das gab in der Jugend sehr, sehr viele talentierte Spieler, aus denen im Nachhinein dann aber auch gar nichts geworden ist. Wie gesagt, damals war es einfach nur ein Konkurrent in dem Sinne. Man hat versucht, so gut es geht, gegen ihn auszusehen oder gegen seine Mannschaft auszusehen. Dass es am Ende dann für so eine Karriere reicht, ist natürlich mega.
Ja. Ja, du warst dann 2 Jahre beim BVB, also U11 bis U13.
Nee, 3 Jahre
tatsächlich. 3 Jahre waren das, okay.
U11, U12 und U13.
Okay. Wie war da so die Zeit? Also du hast dich ja erstmal gehalten auf jeden Fall und dann irgendwann kam es aber doch zur Trennung. Hast du dann gesagt, du hast keinen Bock mehr oder haben die gesagt, du hast hier keine Perspektive mehr? Wie war das so?
Letztendlich ist es in den Nachwuchsleistungszentren immer so, dass von Jahr zu Jahr immer geguckt wird. Welche Spieler haben das Potenzial, dann quasi in die nächste Jugendstufe übernommen zu werden? Und der Sprung von der U11 in die U12, der war dann für mich relativ easy. Das Jahr darauf ging auch ohne Probleme. Und dann, der nächste Sprung von der U13 in die U14, da hat es dann einfach nicht mehr geklappt. Der neue Trainer hatte andere Pläne, hatte vielleicht andere Spieler, auf die er setzt. So ehrlich muss man sein. Und dann wurde mir einfach mitgeteilt, okay, hier in Dortmund ist die Reise für dich beendet. Und damit war das Thema Borussia Dortmund dann auch beendet. Aber es war für mich eine mega Erfahrung, da dann 3 Jahre Fußball zu spielen. Früher hat man als Kind die Dortmund-Trikots getragen, was ich heute immer noch mache. Und plötzlich gehst du in die Kabine und spielst dann wirklich in den Trikots Fußball. Das war für mich wirklich der absolute Wahnsinn. Zu der Zeit, als ich dahin gewechselt bin, wurde dann auch das neue Nachwuchsleistungszentrum gebaut. Vorher haben die immer noch woanders trainiert, da kam dann das neue Gelände. Und man hat dann auch auf einem Gelände trainiert, wo die Profis dann auch waren, sah dann regelmäßig seine Idole.
Wen hast du denn so gesehen zu der Zeit?
DD war zu der Zeit da unterwegs, Tinga.
Ja.
Das waren so die, an die man sich erinnert, mit denen man dann auch regelmäßig Fotos machen konnte. Und das war einfach, wenn man so jung ist, war das einfach der absolute Wahnsinn, ja.
Kann ich komplett nachvollziehen. Wie groß war trotzdem die Enttäuschung dann, dass man dir gesagt hat, man baut jetzt doch nicht mehr auf dich, so dein Herzensclub, so dein Verein?
Riesig. Ja. Die Enttäuschung war absolut riesig. Kann man sich vorstellen. Man ist Dortmund-Fan, Dortmund hat alles dafür gegeben, da so lange wie es geht irgendwie zu bestehen. Aber das Geschäft ist halt auch hart. Wenn man den Weg einschlägt, dann muss man sich natürlich auch im Klaren darüber sein, dass der auch irgendwann mal ein Ende haben kann. Ich glaube, dass ich auch relativ früh reif war, um solche Dinge auch gut nachvollziehen zu können und dann im Endeffekt den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Und dann ging es für mich halt weiter. Natürlich war man 1-2 Tage oder auch Wochen geknickt, aber es musste ja irgendwie weitergehen. Und dann mit so junger Zeit die Karriere an den Nagel zu hängen, nur weil man nicht mehr bei Dortmund Fußball spielen darf, ist ja auch Quatsch.
Aber warum Schalke denn?
Warum Schalke? Man hat halt versucht, den Traum vom Profifußballer weiter irgendwie am Leben zu lassen.
Kamen die auf dich zu dann? Oder?
Man kannte sich natürlich auch aus den ganzen Duellen
davor
schon. Man hat ja wirklich gefühlt 5-mal, 6-mal im Jahr gegeneinander gespielt. Erstmal in der ganz normalen Saison, aber dann aber auch natürlich auf Hallenturnieren, auf diversen Turnieren draußen. Da kannte man sich, das war ja völlig klar. Mhm. Und dann wieder genau der Kontakt zustande gekommen ist, das ist einfach zu lange her. Aber irgendwann war ich dann da einfach auf dem Trainingsgelände, hab dann da 1-2 Mal mittrainiert, die kannten mich halt schon und der Prozess ging relativ schnell vonstatten.
Wie hat sich das dann angefühlt, auf einmal blau-weiß zu tragen?
Habe ich im ersten Moment gar nicht getan. Ich bin tatsächlich zum Probetraining dahin gegangen mit Borussia Dortmund-Klamotten.
Okay.
Da habe ich auch direkt von Tag 1 an Flagge gezeigt, dass ich da keiner bin, der sich dann für den neuen Club verstellt. Als Beispiel, wir sind da damals von Dortmund zu zweit oder zu dritt rüber gewechselt. Gab dann natürlich auch Kollegen, die dann zu Dortmunder Zeiten Dortmund-Fans waren und nach dem Wechsel dann ganz schnell Schalker wurden.
Ach.
Gibt's natürlich auch, um dann den Trainern oder den Verantwortlichen irgendwie ein bisschen besser zu gefallen. Das Spiel habe ich aber nicht mitgespielt. Bin dann da mit Dortmund-Klamotten zum Probetraining gegangen.
Machst es dir aber auch schwer damit, ne?
Mache ich mir natürlich schwer mit, aber mein Gesicht wollte ich nicht verlieren. Ja. Das habe ich auch irgendwie nie gemacht. Vielleicht eine kurze Anekdote dazu. Dann beim Probetraining war ich verletzt. War dann da bei den Physios in Behandlung und so weiter und wollte dann im Nachhinein noch ein bisschen joggen gehen am Platz. Und als dann die anderen Kinder mich gesehen haben, ich war damals dann, weiß nicht, 13, 14 Jahre alt, und auf dem gleichen Platz haben dann zum Beispiel auch Minikicker trainiert gerade. Und die Trainer haben denen dann einfach die Anweisung gegeben, mich abzuschießen, weil ich Dortmund-Klamotten an hatte.
Ach.
So als Spaß natürlich gesehen. Das war jetzt kein, nicht bösartig oder irgendwie sowas. Aber wie du gerade schon sagst, leicht habe ich es mir damit nicht gemacht. Zeigt aber vielleicht, ohne da überheblich klingen zu wollen, wie talentiert ich in der Phase war, dass man mich dann trotz solchen Gegebenheiten trotzdem angenommen hat.
Mhm. Und wie lief es dann sportlich das Jahr?
Ja, ganz, ganz gut. André Pawlak war mein Trainer, der jetzt Co-Trainer beim 1. FC Köln ist schon lange.
Mhm.
Und da habe ich dann einfach versucht, die nächsten Schritte zu gehen.
Trotzdem nur ein Jahr geblieben.
2 Jahre.
2 Jahre. 14 und 15. Ja. Okay. Dann ging es nach Aalen weiter. Warum nicht weiter nach Schalke? Weil ähnliche Gründe wie in Dortmund dann am Ende, oder?
Genau, also da ging das Spielchen wieder weiter.
Okay.
Man beweist sich von Jahr zu Jahr.
Ja.
Wie gesagt, im ersten Jahr war André Pawlak mein Trainer, bin dann übernommen worden in die U15 von Willy Landgraf, der ja auch bekannt ist, glaube ich, in der ganzen Fußballwelt.
Auf jeden Fall.
Rekord-Zweitligaspieler. War eine mega, mega Zeit unter ihm dann spielen zu dürfen, weil er auch ein sehr, sehr emotionaler Trainer war, wo man dann halt wirklich auch sehr schnell verstanden hat, was er von einem verlangt hat. Und da ging es primär natürlich auch um Einsatz, um Wille und so weiter und so fort. Und das hat er den jungen Leuten auch schon sehr, sehr schnell vorgelebt. Aber dann irgendwann der Sprung in die U17, wo dann 2 Jahrgänge zusammengelegt wurden. Die U16 gab es damals in Schalke nicht. Das heißt, es wurden nur ein paar Leute aus der U15 in die U17 übernommen.
Mhm.
Und dann gehörte ich einfach nicht zu den besten 8, zu den besten 10 Spielern. Und damit war das Thema dann auch.
Also musstest du dann quasi gehen?
Da musste ich dann auch
gehen, genau. Okay. Ja, gehen wir mal weiter. Also dann hast du noch zwei Top-Stationen gehabt. Union klammer ich mal so ein bisschen aus, weil es ja auch ein Amateurfußballclub irgendwie ist. RW Aalen und Preußen Münster. Vielleicht das zusammengefasst dann nochmal. Wie war die Zeit da so bei den beiden?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass dann der Trainer Willy Landgraf auf mich zugekommen ist und gesagt hat, okay, wir haben hier eine Kooperation mit Rot-Weiß Aalen. Wir möchten dich nicht komplett, sag ich mal, von der Bildfläche haben, sondern vielleicht noch ein Auge auf dich werfen, falls du nochmal irgendwie dich doch besser entwickeln solltest, dass wir vielleicht noch ein bisschen Zugriff auf dich haben und vielleicht ist der Weg dann, oder vielleicht sieht man sich dann irgendwann nochmal wieder. Bin dann zu Rot-Weiß Aalen gewechselt in die U17, habe dann letztendlich da eine Jugend übersprungen, also habe als U16-Spieler in der U17 dort gespielt, in der Westfalenliga. War für mich eine mega geile Zeit. Da ging es dann natürlich auch mit dem Wachstum schnell voran, musste mich dann in einer Jugend höher auch gegen deutlich körperlich robustere Spieler durchsetzen, was mir sehr, sehr gut getan hat.
Für die Entwicklung wahrscheinlich überragend.
Für die Entwicklung überragend. War auch immer noch Westfalenliga, also damals die zweithöchste Liga im Jugendfußball und habe mich dann da sehr, sehr gut verkauft, glaube ich. Habe da sehr, sehr viel dazugelernt. Bisschen raus aus dem... Das ist kein Rampenlicht, aber du weißt, was ich meine, dass man dann vielleicht ein bisschen einen Schritt zurückgeht zu einem Verein wie Rot-Weiß Aalen, wo man dann wieder ein bisschen zurück auf den Boden ankommt. Aber da habe ich mich sehr, sehr gut verkauft und dann in einem Spiel bin ich gegen Preußen Münster, glaube ich, ganz gut aufgefallen. Deswegen kam dann der Kontakt nochmal zustande und ich dachte mir, okay, Preußen Münster ist auch ein sehr, sehr guter Verein, mit einem vielleicht ein bisschen besseren Ruf noch als Rot-Weiß Aalen. Mhm. Und dann habe ich da nochmal mein Glück versucht.
3 Jahre dann in Münster, ne?
Ja.
Ja, ja, ja. Und dann, genau, dann warst du mit der U19 quasi fertig, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwie mitten in der Saison, weil du hast ja das letzte halbe Jahr dann für Union noch gespielt.
Genau.
Dann, das ist so ein kleiner Bruch, zumindest wenn man so sieht. Warst du da verletzt dann oder wie kam das zustande, dass du dann gesagt hast, du gehst von Preußen, wo du ja dich offenbar gut geschlagen hast, sonst wärst du ja 3 Jahre nicht geblieben, zu Union Lüdinghausen?
Ja, letztendlich war es dann für mich eine Entscheidung, die so ein bisschen weg vom Fußball ging und mehr in Richtung berufliche Karriere.
Okay.
Ich war immer sehr, sehr verletzungsanfällig in der Jugend auch, das muss ich dazu sagen, habe dann auch viele Spiele verpasst und irgendwann musste ich dann einfach natürlich eine Entscheidung treffen. Man kann sich das so vorstellen, ich habe quasi von klein auf bis als junger Erwachsener immer 3 bis 4 Mal die Woche trainiert, am Wochenende Turniere, Spiele und so weiter. Und natürlich bleibt dann, weil man gar nicht so viel Zeit hat, die Schule auch irgendwo auf der Strecke. Und irgendwann habe ich dann für mich erkannt, okay, jetzt hier für den Profifußball wird es definitiv nicht mehr reichen. Dafür habe ich dann einfach auch zu wenig gespielt und war kein Leistungsträger in der Mannschaft, sondern war einfach mit dabei. Habe das eine oder andere gute Spiel natürlich auch gemacht, aber nicht so, dass man davon ausgehen konnte, dass ich irgendwann mit dem Fußball mal mein Geld verdienen werde. Und dann habe ich gesagt, von jetzt auf gleich, jetzt ist Schluss. Und habe dann in der U19 bei Preußen Münster gesagt, ich höre jetzt auf. Im Winter war das, glaube ich.
Okay.
Und musste dann zusehen, dass ich beruflich und schulisch dann noch irgendwie einen Weg einschlage, der dann im Nachhinein für mein ganzes Leben vielleicht besser ist. Und dann habe ich da den Cut gemacht und damit war das Thema Leistungsfußball für mich erstmal beendet.
Ja, aber sehr reflektiert dann, finde ich, in so einem Alter, in dem man mit Sicherheit auch Flausen im Kopf so hatte, ne, und vielleicht auch den einen oder anderen Traum noch, dann so zu sagen, ey, ich muss die Schule irgendwie auch rocken nebenbei und es gibt auch noch einen richtigen Beruf. Woher kam die Reife dann?
Weiß ich nicht. Ich hatte ja gerade schon mal angedeutet, dass ich ein Mensch grundsätzlich bin, der vielleicht sich viele Gedanken darüber dann auch macht, woher so etwas oder woher so eine Entscheidung dann unterm Strich kommt, das kann ich nicht beantworten, aber die Entscheidung kam halt so in meinen Kopf und ich habe dann keinen Sinn mehr darin gesehen, da so regelmäßig hinzufahren und dann meine Zeit zu vergeuden für etwas, was im Nachhinein mir keinen Ertrag mehr bringt.
Ja, ja.
Und dann war ich einfach so konsequent und habe gesagt, jetzt ist Schluss und jetzt lasse ich den Fußball mal Fußball sein. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, was wir da für Turniere im Ausland gespielt haben.
Gegen wen hast du da gezockt? Gegen welche Top-Teams?
Gegen jedes Top-Team, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Barcelona, Real Madrid, Benfica, Lissabon und alles, was dazugehört, Tottenham Hotspurs. Also da hatten wir wirklich mega coole Turniere dabei im Ausland, auf Gran Canaria und so weiter.
Mit Dortmund und Schalke wahrscheinlich.
Dortmund und Schalke natürlich, ja. Und das war ein mega cooles Erlebnis. Möchte ich auch nicht missen. Aber man sollte dann halt auch irgendwann wissen, wann Schluss ist. Der eine oder andere hat den Absprung dann auch nicht gefunden und dann zu lange vielleicht an seiner Karriere festgehalten. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass ich damit alles richtig gemacht habe. Vielleicht wäre im Nachhinein doch noch was gegangen. Viele Fußballer haben ja auch erst im Spätherbst ihrer Karriere oder ihrer Jugend dann nochmal einen richtigen Schub gemacht. Und beste Beispiel Miro Klose.
Ich habe auch an den gedacht.
Ich weiß nicht, wann der Profi geworden ist, mit 25 oder gefühlt.
Der hat ja in der Bezirksliga vorher, glaube ich, noch gezockt.
Genau,
ne?
Und klar. Aber ich habe mich halt so entschieden und im Nachhinein bin ich auch ganz cool mit der Entscheidung.
Was war denn so, das ist mir jetzt gerade eingefallen, so der krasseste Moment mit Dortmund oder Schalke, so das heftigste Highlight-Erlebnis, was du gesammelt hast?
Es war aus meiner Sicht wirklich mit Dortmund, als wir ein Turnier auf Gran Canaria gespielt haben und als dann Andres Iniesta auf der Tribüne saß und sich das Ganze angeschaut hat als Zuschauer, weil Barcelona unter anderem da auch teilgenommen hat. Und da auf so ein Turnier wirklich mitwirken zu dürfen und habe auch dann auch da meine Einsatzzeit natürlich bekommen. Ich wurde damals beim Turnier mitgenommen bei einer Jugend höher. Also das war, glaube ich, zu U12-Zeiten, da war ich in der U12 und das war, glaube ich, ein U13-Turnier und durfte dann auch im Viertelfinale gegen Benfica Lissabon da wirklich spielen. Und solche Erinnerungen werde ich niemals vergessen. Also das war richtig cool.
Ja, absolut. Also ist ja ein Weltspieler, Iniesta ist ja hinreichend bekannt. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt der harte Bruch zu Union. Welche Liga war das damals?
Das war damals Kreisliga.
Kreisliga sogar, okay.
Also ich hatte wirklich einfach dann keine Lust mehr auf Fußball eine Zeit lang und habe dann 2-3 Monate mich hier beim Kickboxen angemeldet und wollte einfach mal auf ganz andere Gedanken kommen und auch nur dann zum Sport gehen, wenn ich wirklich da Lust zu habe. Und über Kumpels Kevin Kurt, der auch in meiner Mannschaft spielt, kam dann natürlich der Kontakt hier, komm doch besser zu uns, dann können wir da noch ein bisschen kicken. Hab dann noch ein halbes Jahr weitergespielt und genau.
Dann wurdest du Seniorenspieler.
Dann wurde ich Seniorenspieler.
Und dann ging es zu deinem, der Club ist ja, das muss man erklären, SG Selm gab es ja nicht immer, die sind ja erst 2010 gegründet worden, Fusionsclub aus Grün-Weiß und BV Selm, also schon irgendwie dein Heimatclub trotzdem zurück. Und bist da geblieben. Erst als Spieler, ein paar Jahre, und dann als Trainer der zweiten und dann als Trainer der ersten. Lass uns das mal so ein bisschen durchgehen. Genau, du hast als Seniorenspieler da angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau du da hingewechselt bist. Ist auch lange her schon. Ja,
mit den Zahlen habe ich es auch nicht so genau. Kann ich dir auch gar nicht genau sagen.
Vor 10 Jahren oder so kann das aber gewesen
sein. Ungefähr. Also das fing alles damit an, dass mein Cousin Kevin Lehmann dann von Wattenscheid, glaube ich, zu Selm gewechselt ist.
Ja, mit dem kamst du ja zusammen dahin,
genau,
ne?
Mit dem kam ich dann zusammen dahin, als ich dann davon gehört habe, dass er nach Selm geht. War für mich auch sofort klar, dass ich in Lüdinghausen dann nicht weitermache, sondern unbedingt mit ihm zusammenspielen wollte. Dadurch, dass wir auch, ich glaube, 7 oder 8 Jahre auseinander sind und es die Möglichkeit logischerweise im Jugendbereich nie gab, wollte ich dann die Gelegenheit nutzen, mit ihm dann einmal gemeinsam auf dem Platz zu stehen und bin dann dadurch in Selm gelandet.
Ja. Da war Frank Bieder auch noch Trainer, meine ich. Und ihr habt auch eine echt gute Saison gespielt. Ich weiß das noch, weil da habe ich auch noch in Selm gearbeitet. Ich glaube, ihr seid irgendwie Zweiter oder Dritter am Ende geworden. Olfen ist, glaube ich, Meister geworden. Wie war da so dein Spielanteil? Hast du da auch viel gezockt? Das weiß ich gar nicht mehr.
Damit fing die Verletzten-Historie von mir so ein bisschen an.
Okay.
Was dann auch am Ende dazu geführt hat, dass ich dann selber gar nicht mehr Fußball spielen konnte. Aber das war dann, glaube ich, direkt in der Vorbereitungszeit in meiner ersten Saison bei Selm, habe ich mir dann eine Knieverletzung zugezogen. Mhm. Und dann hatte ich da auch gar nicht mehr so einen großen Anteil an der guten Saison.
Okay. Ja, ich hab mich auch ein bisschen schlau gemacht. Ich glaube, du hast ja dann die Karriere beendet, weil du einen Knorpelschaden hast. Wann war das und wie kam das? Und lass uns da mal teilhaben.
Ja, also wie gesagt, in der Vorbereitung unter Frank Bieder noch, habe ich mir, glaube ich, beim Testspiel in Oberaden dann letztendlich einen Meniskusriss zugezogen und fiel dann erstmal ein paar Monate wieder aus. Habe es dann irgendwann wieder probiert unter Mark Bördeling noch. Und darauf folgten letztendlich noch 2 weitere Knie-OPs, sodass ich in Summe 3 Knie-OPs hatte. Und habe dann immer mal wieder ein paar Monate es versucht und dann bin ich wieder zurückgeworfen worden. Und die letzte Diagnose war dann ein Knorpelschaden. Und seitdem hat sich das Thema erledigt.
Du bist jetzt 28, Mark Bördeling ist Jahre auch schon her. Wie alt warst du denn da? Irgendwie 22, 23?
So? Ja, so ungefähr. Ja, genau. Oder vielleicht sogar noch jünger, 21.
Ist ja super früh und schade, vor allem mit der Vita, dass du da aufhören.
Ja, das ist für mich auch eine Welt zusammengebrochen, auch natürlich.
Hat der Arzt erst geraten? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es aber auch selber dann gemerkt, unabhängig davon, was der Arzt gesagt hat. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und wenn dann nach jeder Einheit das Knie so extrem anschwillt, dann macht es halt auch keinen Spaß mehr.
Ja, verstehe.
Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich Fußballer durch und durch war und immer noch bin und immer noch sehr, sehr, sehr viel Geld dafür auf den Tisch legen würde, dass ich eines Tages nochmal Fußball spielen könnte. Das sage ich auch meinen Jungs Woche für Woche, wenn man dann mal beim Bierchen zusammensitzt. Aber die Zeit ist vorbei. Die ein oder andere Einheit mache ich dann vielleicht nochmal eine Passübung oder so mit. Hab dann auch damals in der zweiten Mannschaft des Öfteren mal mittrainiert. Aber auf Dauer geht das nicht mehr gut.
Weil das Knie dann einfach sich meldet.
Und wenn ich dann nach einer Einheit gefühlt 7 bis 10 Tage mich kaum noch bewegen kann, dann wird das alles auch, dann macht es einfach keinen Sinn mehr. Und dann muss man einfach auch dann sagen, okay, jetzt war es das, die Zeit war wunderbar, und aber jetzt muss man halt andere Wege einschlagen.
Ja, Trainerwege.
Genau.
Du bist dann ja wahrscheinlich wird der Übergang so gewesen sein, du bist dann vom Spieler der ersten zum Trainer der zweiten geworden.
Genau.
Ich glaube, 4 Jahre warst du da dann auch aktiv, ne?
Richtig, ja.
Und zuletzt hast du dann auch den Meistertitel gefeiert, auch wenn ihr nicht aufsteigen wolltet. Da kannst du vielleicht auch gleich ein bisschen erzählen. Aber wie kam es dazu, dass du dann, also ich kann es nachvollziehen, aber beschreib es vielleicht in deinen Worten nochmal, den Switch vom Spieler zum Trainer.
Ja, irgendwann wurde dann der Trainerjob von der zweiten Mannschaft frei. Und man hat sich dann im Verein sicherlich Gedanken gemacht, wer das Ganze übernehmen kann, wer das Ganze übernehmen möchte. Alexander Schwegler ist auf mich zugekommen als Spieler von der ersten Mannschaft damals, ist auch ein guter Kumpel von mir. Mhm. Und hatte dann gesagt, hier, pass auf, die suchen einen Trainer für die zweite Mannschaft. Wie sieht's bei dir aus? Und er wusste natürlich auch, dass ich ohne Fußball unzufrieden bin. Mhm. Als aktiver Spieler konnte ich halt nicht mehr am Mannschaftsleben teilnehmen, weil ich halt raus war. Und das war dann für mich erstmal, ich will nicht sagen Schock, aber erstmal musste ich mir natürlich meine Gedanken dazu machen. Und es ging dann alles sehr, sehr schnell trotzdem. Für mich war es eigentlich dann relativ schnell klar, dass ich wieder zurück in die Kabine möchte, wieder zurück auf den Fußballplatz möchte. Und ruckzuck kamen dann auch die Gespräche mit Norbert Hanning zustande.
Okay.
Und dann hatten wir uns auch schnell geeinigt.
Also waren es wahrscheinlich nur so ein paar Wochen oder so, oder Tage?
Das ging schnell.
Okay.
Also, wie gesagt, für mich war es sofort klar. Ich kannte die ganze Mannschaft oder einige aus der Mannschaft natürlich auch, weil viele Spieler da auch Freunde von mir waren, mit denen ich gemeinsam zur Schule gegangen bin und so weiter. Und das Ganze hat dann den Einstieg für mich natürlich auch sehr, sehr erleichtert.
Ja, spannend. Dann warst du Trainer auf einmal.
War ich Trainer.
Hast du die Verantwortung gehabt für eine ganze Truppe. Das ist ja auch was ganz anderes als Spieler zu sein, ne? Weil du musst viel breiter irgendwie gucken und viel mehr Leute auch zufrieden machen. Sonst guckst du ja hauptsächlich erstmal auf dich und auf deine Mitspieler auch, aber stehst dann schon im Fokus irgendwie. Wie war das? Also, als du das erste Mal in die Kabine gegangen bist, eine Ansprache gehalten hast und die Taktik gemacht hast oder wie auch immer.
Ja, natürlich war man da auch in gewisser Weise angespannt, was ich jetzt aber gar nicht negativ finde. Aber es war ja eine komplette Änderung für mich vom Alltag her, dass man Trainingseinheiten vorbereiten muss. Natürlich auch mit Spielern dann mal sprechen muss, wenn die nicht zufrieden sind oder wenn ich mit deren Leistung nicht zufrieden bin. Der ein oder andere hat sich dann vielleicht auch mit mir ein bisschen zu locker vorgestellt im Vorhinein. Okay, jetzt kommt Matze hier um die Ecke. Den kenne ich schon seitdem wir zusammen im Kindergarten gefühlt waren. Aber spätestens nach ein paar Wochen haben dann alle Leute aber auch verstanden, dass wenn es um Fußball geht, dass ich da dann doch ernst mache oder versuche dann Ernsthaftigkeit reinzubringen. Und auch wenn es dann in Anführungszeichen nur um die Kreisliga C ging, habe ich sehr, sehr schnell versucht, da wirklich dann auch Gas zu geben und die Jungs weiterzuentwickeln.
Finde ich sehr spannend den Punkt, weil du ja auch gerade gesagt hast, viel mit Kumpel und so, die in der Truppe waren. Auf einmal bist du aber deren Chef, Boss, so. Das ist ja, du hast eine Hierarchie dann irgendwie auch drin und du trittst ja als anderer Mensch auf dann. Ist dir schwer gefallen? Also es klingt jetzt gar nicht so.
Nee, mir ist es nicht schwer gefallen, weil ich aber auch immer versuche, und das erwarte ich aber auch von all meinen Spielern, sei es in der zweiten Mannschaft damals oder jetzt in der ersten Mannschaft, von der Person und von der Rolle, in der ich gerade unterwegs bin, halt auch zu unterscheiden. Also ich muss als Trainer muss man die Entscheidung treffen, die treffe ich gemeinsam mit Krabbe im Trainerteam. Und wenn wir aus sportlicher Sicht der Meinung dann sind, okay, auch wenn jetzt das ein Kumpel von mir ist oder was auch immer, wir sind mit der Leistung aktuell nicht zufrieden, dann müssen wir halt nun mal unsere Entscheidung treffen. Es können nur 11 Leute spielen, es können nur 5 Leute eingewechselt werden. Und diese Entscheidungen wurden dann damals, so wie heute natürlich auch, im Sinne des mannschaftlichen Erfolgs getroffen. Und da kann man halt nun mal keine Rücksicht auf irgendwelche Persönlichkeiten nehmen, sondern muss halt gucken, was braucht die Truppe vielleicht gerade am besten oder beziehungsweise was glauben wir, was die Truppe am besten jetzt gerade benötigt. Und das habe ich versucht von Tag 1 an dann auch so umzusetzen.
Sind denn da auch... musst du gucken, wie du darauf antwortest. Freundschaften zerbrochen vielleicht mal? Oder irgendwie ist da was auseinandergegangen? Oder?
Natürlich gibt es dann immer mal wieder Konflikte, nenne ich das Ganze mal, was aber auch völlig in Ordnung ist. Wenn man aber dann die Sachlichkeit irgendwie weiter versucht aufrechtzuerhalten und wenn man dann in einen Streit oder in einen Konflikt gerät, nicht das Hauptaugenmerk daran verliert, sondern halt immer noch weiß, worüber unterhalten wir uns hier gerade, dann und das auch sachlich erklären kann, glaube ich, dass alle Leute dann auch spätestens nach 1-2 Nächten dann wieder mit mir gemeinsam am Tresen sitzen.
Also, ja, okay. Also man kann mit dir reden, so du erklärst dann die Entscheidung auch, so du versuchst das irgendwie rational rüberzubringen.
Genau, das gelingt einem natürlich manchmal gut und manchmal auch nicht so gut, aber dass da jetzt Freundschaften dran zerbrochen sind, das kann ich so nicht bestätigen.
Okay. Ja, sehr spannend. Dann SG Selm 2 erstmal 4 Jahre, wie gesagt, mit der Krönung dann wirklich, letztes Jahr war das der dann, dass ihr Meister geworden seid in der Kreisliga C, aber nicht aufsteigen wolltet aufgrund von strukturellen Veränderungen, personellen Veränderungen, unter anderem, dass du dann die erste machst. wenn du die 4 Jahre zusammenfasst, klar, am Ende bleibt der Aufstieg so, aber woran erinnerst du dich sonst noch? Was hast du so erlebt? Wie hat sich das geprägt, die ersten Trainerjahre?
Ja, das ist bis heute weiterhin so, dass ich immer sehr, sehr dankbar darüber bin, von jeder Einheit oder von jeder Saison da auch meinen Nutzen rauszuziehen. Jedes Problemchen, was es irgendwie im Fußball gibt, ja, daraus lernt man letztendlich auch. Und ich glaube, dass einfach der Trainerschritt für mich im Nachhinein und für mein weiteres Leben und für meine weitere Persönlichkeit sehr, sehr hilfreich ist. Einfach ja, mit verschiedenen Charakteren umzugehen und ja, trotzdem die Mannschaft irgendwie weiterzuentwickeln. Ich habe auch relativ schnell dann ja, meine B-Lizenz in der Zeit der zweiten Mannschaft dann noch gemacht. Einfach weil ich da sicherlich auch Nachholbedarf noch hatte. Vorher war ich nur Fußballer, jetzt hatte man auf einmal dann das Ganze, ja, den ganz anderen Blickwinkel. Und ja, macht mir bis heute sehr, sehr viel Spaß.
Was bist du denn so für ein Coach? Das würde mich noch interessieren. Bist du eher so ältere Schule oder nutzt auch so technisches Zeug, irgendwie Videoanalysen und, keine Ahnung, misst du irgendwelche Kilometer, die Spieler laufen und solche Sachen? Oder ist es die bunte Mischung? Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Ich würde eher sagen, dass es die bunte Mischung ist. Also jetzt zum Beispiel beim letzten Spiel gegen Altenberge, was wir jetzt am Wochenende gespielt haben, da hatte mir der Coach von Altenberge dann auch noch das Video letztendlich vom Spiel zugeschickt, weil das Spiel gefilmt wurde. Dann greife ich da gerne natürlich auch drauf zurück. Bin aber grundsätzlich der Meinung, dass wir im Kreisliga-Bereich den Fußball nicht neu erfinden sollten. Da sind gewisse Basics, die man dann im Training ja, trainieren kann, irgendwelche Abläufe, deutlich wichtiger, als den Jungs jetzt Woche für Woche zu zeigen auf Videos oder mit irgendwelchen Messungen, was da vielleicht gut und was nicht so gut läuft. Ne? Also da bin ich schon etwas ja, mehr von der alten Schule, würde ich sagen.
Ich glaube aber trotzdem, dass du irgendwie auch eine gewisse Vorstellung von Fußball, also eine Taktik irgendwie mitbringst. Wie sieht die aus? Wer hat dich vielleicht aus dem Profibereich auch als Coach inspiriert? So, wer ist dein Vorbild dahingehend?
Nö, da habe ich wirklich gar kein Vorbild.
Okay.
Versuche da wirklich mein eigenes Ding zu machen, habe da auch keine Grundspielidee, wo ich jetzt sage, meine Mannschaften spielen immer im 4-2-3-1 oder meine Mannschaften spielen immer mit 3er-5er-Kette. Ich versuche da wirklich auch gerade abhängig vom Gegner natürlich dann ja, die beste Lösung zu finden. Genau, aber dass ich da jetzt irgendwen habe, der mich da besonders inspiriert. Nee, aktuell nicht, dadurch, dass ich jetzt seit ja, fast 5 Jahren Trainer bin, fehlt mir da auch die Zeit für mich darum zu kümmern.
Verstehe ich. Ja, dann war es soweit. Du hast dich entschlossen, die erste zu übernehmen, also letztes Jahr. Wie kam das zustande? Ist der Verein wahrscheinlich auf dich zugekommen, weil es eine Veränderung in der ersten gab und man dachte irgendwie, ja, ey, Marcel Seidel macht es richtig gut bei der zweiten. Fragen wir den mal oder war es anders?
Nee, genau so war es. Ja. Es gab eine Veränderung im Trainerteam dann letztes Jahr bei der ersten Mannschaft bei uns. Mario Rast hat den Verein verlassen. Und ja, dann sind die Verantwortlichen von selber auf mich zugekommen und ja, haben mit mir Gespräche geführt. Mhm. Und da war für mich natürlich auch sehr, sehr schnell klar, dass das mein Wunsch ist und dass ich das sehr, sehr gerne machen möchte. Natürlich lag dann der Fokus im letzten Jahr noch ja, auf der Meisterschaft mit der zweiten Mannschaft. Aber dadurch, dass uns das dann Gott sei Dank auch gelungen ist, fiel mir dann der Abschied auch doch noch deutlich einfacher.
Trotzdem traurig, dass man dann nicht aufgestiegen ist, oder? Also es war ja miteinander verwoben so ein bisschen.
Ja,
ne?
Also traurig finde ich das Ganze jetzt nicht. Ich würde sagen, im Nachhinein betrachtet war es einfach die sinnvollste Entscheidung, die man hätte treffen können, dadurch, dass sehr, sehr viele Spieler aus der zweiten Mannschaft dann ja den Weg mit mir gegangen sind in die erste Mannschaft. Und ja, wenn einen dann auf einmal 5, 6, 7 Leistungsträger verlassen, dann ist es nun mal eine andere Mannschaft im Folgejahr. Mhm. Und ja, wenn dann die Truppe in die Kreisliga B gegangen wäre, ohne den Jungs da irgendwie was Böses zu wollen, wäre das, glaube ich, nicht der richtige Weg gewesen.
Ja, und zack war es der Trainer der Ersten, dem Herzstück der SG Selm. So ist es ja einfach. A-Ligist, ambitionierter A-Ligist auch wenn sie mal in der B-Liga waren für eine Saison. Aber trotzdem ist das, glaube ich, so habe ich die SG wahrgenommen, ein Club, der auch mal gerne überkreislich spielen möchte. Können wir gleich noch drüber sprechen. Ja, erstes Jahr ist es jetzt. Ihr seid ganz gut dabei, wie ich finde. Ihr seid Fünfter gerade, habt bis zuletzt eine überragende Serie echt gespielt von 8 Spielen hintereinander, also jahresübergreifend, die ihr gewonnen habt. Jetzt gab's, hast du ja gerade gesagt, diese knappe Niederlage in Altenberge, 0-1. Ja, von Juli ging's, glaube ich, los letztes Jahr. Von Juli bis jetzt Wie wertest du das? Bist du zufrieden? Ist die Mannschaft da, wo du sie haben willst? Was nervt dich vielleicht trotzdem voll?
Nee, grundsätzlich bin ich natürlich zufrieden. Wir sind ein sehr, sehr guter Haufen, haben gemeinsam sehr, sehr viel Spaß. Und mir macht es einfach, ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß, dabei zu sein und da ja die Führung in Anführungszeichen dann auch zu übernehmen. Mit den Jungs bin ich zufrieden. Natürlich gibt es als Trainer immer mal wieder Kleinigkeiten, die einem dann nicht so gut gefallen. Aber ja, dafür ist man dann letztendlich aber auch Trainer und für die Truppe verantwortlich, dass das dann vielleicht in Zukunft nicht mehr so häufig vorkommt. Gewisse Abläufe in den Spielen, da müsste man nicht zu tief ins Detail gehen, besprechen wir natürlich regelmäßig, was hat uns gut gefallen, was hat uns weniger gut gefallen und versuchen dann halt entsprechend darauf zu reagieren. Aber als Fazit oder als Zwischenfazit denke ich, dass wir uns dann jetzt gerade in den letzten 9 Spielen, wo wir dann die letzten 8 Spiele von ja Gott sei Dank gewonnen haben, ja, sehr, sehr gut verkauft haben. Der Anfang war schwierig, aber ja, es ist, denke ich mal, auch in gewisser Art und Weise auch normal. Wir haben einen Umbruch in Selm gehabt, neuer Trainer, viele neue Spieler und Stand jetzt in den letzten Wochen und Monaten sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg.
Wie würdest du denn, wenn du jetzt auf die Hinserie auch blickst oder auch schon meinetwegen auf die paar Spiele in der Rückrunde, was war so bisher dein Höhepunkt oder irgendwie ein besonderes Ereignis der Saison, wo du sagst, ey, da waren wir überragend, das und das war irgendwie super, besonderer Spielzug oder da hat die Mannschaft Moral bewiesen. Hast du irgendwie was, woran du dich erinnern kannst, was super top war oder was vielleicht auch weniger cool war?
Ja, besonders gut hat uns natürlich das Spiel gegen Herbern in der Rückrundenvorbereitung jetzt gefallen, wo wir Herbern, glaube ich, 4-1 schlagen konnten. Das war eine Partie, wo vielleicht nicht jeder im Vorhinein mit gerechnet hat, dass wir da wirklich so überzeugen. Das war jetzt in der jüngsten Vergangenheit, glaube ich, wirklich ein Spiel, wo ich gerne dran zurückdenke. Aber jetzt auch das letzte Spiel gegen Altenberge. Mein Altenberge ist jetzt aus der Landesliga direkt durchmarschiert bis in die Kreisliga A. Ist eine sehr, sehr gute Truppe, die letzte Woche auch den Spitzenreiter Sendenhorst geschlagen hat. Und da kriegen wir in der 89. das 1-0, das Gegentor. Bis dahin haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt und glaube dann auch, dass wirklich dann auch jetzt gerade auch bei dem Spiel oder bei den Spielen in den letzten Wochen auch eine Entwicklung zu erkennen ist.
Du hast Altenberge angesprochen, ist zweifelsohne eine Spitzenmannschaft in der Truppe, in der Liga. Wenn ihr da 89 Minuten mithaltet, vielleicht sogar besser. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe den Artikel gelesen und ich glaube, ihr wart auch ganz gut. Seid ja auch ein Spitzenteam in der Liga, oder?
Ja, definitiv sind wir ein Spitzenteam in der Liga. Das ist auch unser Anspruch. Wir haben sehr, sehr viele gute Spieler bei uns in der Mannschaft. Ich glaube, die Altersstruktur ist auch sehr, sehr gut aktuell bei uns. Ein paar alte Spieler, aber auch immer wieder neue, junge Spieler, die jetzt im letzten Jahr noch in der A-Jugend gespielt haben, die bei uns regelmäßig zum Einsatz kommen, jetzt auch gegen Top-Teams wie Altenberge dann auch von Beginn an ran dürfen. Das zeichnet uns in gewisser Weise auch, glaube ich, als Verein aus, da den Jungspielern regelmäßig auch immer die Einsatzgarantien zu geben, insofern dann aber auch die Trainingsleistung passt natürlich.
Ja, nimmst du mir die Frage schon weg. Ich will nämlich gern wissen, was zeichnet deine Mannschaft aus? Also einmal charakterlich und auch ja fußballerisch.
Ja, charakterlich ist es halt, ja, der Kern ist Selmer Jungs. Den Slogan hört man oft, aber das kann man auch wirklich so sagen. Gerade halt auch die Achse um Nils Böckenbrink, Dennis Diaz, Marius May und so weiter, Niki Neumann, die halt auch schon sehr, sehr lange im Verein spielen. Ja, die sind natürlich auch alle mit Herzblut dabei. Dann den einen oder anderen Spieler, der auch von außerhalb kommt, die uns wirklich sehr, sehr gut tun. Viele junge Spieler. Wenn ich jetzt dran denke, Luca Lamkowski, Dennis Holz, Lennart Kunscher, das sind alles Spieler, die letztes Jahr noch in der A-Jugend gespielt haben, die aber auch die gewisse Frische dann mitbringen und vielleicht Unbekümmertheit, ja, die dann uns sehr, sehr gut tun.
Jetzt sind noch ein paar Spiele in der Rückrunde. Ich weiß gar nicht, wie viele genau du wirst es wissen. Wie viele noch?
Weiß ich nicht.
Ja, über 10 auf jeden Fall sind es noch. Thema Meisterschaft trotzdem abgehakt jetzt nach der Niederlage sowieso, war aber vorher auch, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen auch. Ja, wie nutzt du jetzt als Trainer? Wir haben zwar schon mal drüber gequatscht, aber auch nochmal offiziell so. Jetzt die restliche Zeit der Saison, die ja, also klar, ihr könnt noch irgendwie Zweiter oder Dritter werden und je höher, desto besser, das ist mir schon klar. Aber so das große Ziel, Aufstieg, ist ja weg. Wie nutzt die verbleibende Zeit jetzt und was wollt ihr erreichen noch?
Wir möchten ja an unseren Saisonzielen auf jeden Fall festhalten, letztendlich unter die ersten 3, 4 Plätze zu kommen. Und ja, da ist auch sehr, sehr viel möglich. Ich glaube, dass wir uns gerade in den letzten Spielen da wieder ganz, ganz gute Punkte gesammelt haben, um das hoffentlich dann auch zu erreichen. Und genauso nutzen wir auch die Spiele. Wir werden versuchen, die Spieler entsprechend zu entwickeln, dass wir dann vielleicht in der kommenden Saison einen besseren Start hinlegen können als jetzt in dieser Saison.
Gibt es denn jetzt in der Rückrunde noch irgendwie ein Spiel oder einen Gegner, auf den du dich besonders freust, wo du sagst, ey, mit denen haben wir noch eine Rechnung offen, die müssen wir noch schlagen? Also das wird mir richtig gut tun und der Truppe.
Nö, das eigentlich nicht. Wir würden natürlich gerne den Spitzenreiter auch nochmal ärgern.
Habt ihr die zu Hause, oder?
Die haben wir zu Hause, okay. Und wir sind in der Hinrunde auf die getroffen, als wir gerade in einer Phase waren, wo es nicht so rund lief bei uns, haben uns dann da eine 3-0-Packung abgeholt. Und da habe ich persönlich dann noch so ein bisschen die Motivation, dass wir das auf jeden Fall besser können. Davon bin ich überzeugt. Das weiß ich auch, dass wir das besser können als im Hinspiel. Und da dann vielleicht gegen den Spitzenreiter sich nochmal neu zu beweisen, okay, das in der Hinrunde, das war vielleicht ein Ausrutscher von uns, das können wir deutlich besser. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich sehr freue.
Wann spielt ihr gegen die?
Ich glaube, da sind noch so 3-4 Spiele bis dahin, aber dann ist es soweit.
Ja. Ist Sennenhorst für dich die beste Mannschaft der Liga? Oder doch Altenberge? Oder?
Ich persönlich finde Altenberge besser.
Okay.
Sennenhorst ist defensiv sehr, sehr robust und sehr, sehr stabil, kriegen sehr wenig Gegentore. Spielerisch gesehen ist meiner Meinung nach Altenberge doch einen Tacken besser. Okay. Also gerade was sie im Hinspiel und auch jetzt im Rückspiel gegen uns gemacht haben, ist es meiner Sicht eine Mannschaft, die in der Kreisliga A nicht viel zu suchen hat. Trotzdem haben wir es aber auch gut gemacht gegen
die. Mm-hmm. Saison ist, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni vorbei. Ja, wie muss die SG dann aus der Saison gehen, damit du sagen kannst, es war eine gute Saison?
Das würde ich jetzt gar nicht an irgendwelchen Plätzen oder an irgendwelchen genauen Zielsetzungen festmachen. Wichtig ist, dass wir uns weiter vernünftig präsentieren, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir einen Fußball spielen, den dann die Zuschauer in Selm sich auch gerne anschauen, dass wir die Leute zum Platz locken und einfach gemeinsam auch sehr, sehr viel Spaß haben. Wir spielen Kreisliga A, wir machen uns alle hauptsächlich natürlich, um Freude aneinander zu haben, um gerne zum Platz zu kommen, um gerne zum Training zu kommen. Und wenn man als Trainer das spürt, dass die Jungs gerne miteinander Zeit verbringen, dann ist es für mich eine Saison, die sehr, sehr positiv war.
Okay. Blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Ja, ein bisschen auch in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft. Die Vergangenheit ist notwendig dafür. Ich habe es ja gerade schon beschrieben, SG Selm ist ein Fusionsclub aus Grün-Weiß und BV Selm. Die haben sich 2010 zusammengetan, war ein Riesenthema damals in der Stadt. Ja, und derzeit ist echt viel passiert. Man ist mal abgestiegen, dann wieder aufgestiegen. Spielt jetzt Kreisliga A natürlich wieder. Meistens dann, wenn man da gespielt hat, auch im oberen Drittel auf jeden Fall ein Club mit Ambitionen. Haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Aber es hat, warum auch immer, nie überkreislich geklappt. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube aber schon, mit der Anlage, die ihr habt, mit dem ganzen Umfeld im Drumherum und 2 coole Kunstrasenplätze, das Vereinsheim ist top und so. Ich kenne das da ja alles. Trotzdem nur, in Anführungszeichen, Kreisliga-Fußball. Warum?
Tja, warum? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn wir darauf die Lösung oder die Antwort hätten, dann könnten wir sicherlich an der Stellschraube auch schnell drehen, um das Ganze dann entsprechend überkreislich Fußball zu spielen. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich finde es auch nicht richtig, sich immer dann dieses Ziel Bezirksliga zu setzen. Wir müssen jetzt einfach zusehen, vor allem wenn man jetzt auch mal auf die Jugendabteilung in Selm blickt, was da mittlerweile für eine richtig gute Arbeit geleistet wird. Wenn man sich mal die Anzahl der Jugendmannschaften anschaut und auch wirklich der Einzelspieler, die dann jetzt zum Beispiel in A-Jugend, B-Jugend oder C-Jugend unterwegs sind, dann muss es einfach unser Ziel sein, die Jungs so schnell es geht wirklich im Seniorenbereich zu integrieren. Und dann bin ich mir auch sicher, dass Selm eines Tages in der Bezirksliga Fußball spielen wird. Aber da jetzt jedes Jahr auf der Bezirksliga rumzureiten, dadurch wird es dann auch nicht wahrscheinlicher, dann eines Tages in der Liga zu spielen. Mhm. Den Traum sollte man haben, das ist alles gut. Aber wer den Kreis Münster kennt, der weiß auch wirklich, dass da sehr, sehr gute Mannschaften unterwegs sind und dass so ein Aufstieg auch nicht mal ohne weiteres einfach so planbar ist. Da gehört sehr, sehr viel dazu. Da muss man zum einen einen richtig guten Kader haben. Okay, das haben wir, das weiß ich auch. Aber da muss man auch von Verletzungspech verschont bleiben. Es hängt auch von den Konkurrenten ab, wie verstärken die Vereine sich. Das liegt immer nicht nur an einem selbst. Und ich glaube, den Weg, den wir jetzt in Selm eingeschlagen haben, da wirklich mit jungen Spielern, denen auch die Perspektive zu bieten, regelmäßig in der Kreisliga A auf einem hohen Niveau, also in den oberen Tabellenregionen, regelmäßig zum Einsatz zu kommen und dann noch verbunden damit auch die Jungs aus der eigenen Jugend dahin zu fördern, ist, glaube ich, der richtige Weg. Und wenn wir damit weitermachen, wie gesagt, bin ich da sehr, sehr optimistisch.
Ich muss gar keine Fragen mehr stellen. Du hast jetzt zwei Themen schon wieder vorweggegriffen. Finde ich trotzdem cool. Ich stelle eine Frage davon trotzdem noch. Also einerseits war das Thema Jugendarbeit, wie wichtig das ist, aber das hast du ja eigentlich ausführlich. Ja,
also mir sind junge Spieler, ich habe die richtig gern und mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß, mit denen auch zusammen zu arbeiten. Mhm. Und da kann ich wirklich nur nochmal alle Herren und Damen, die da in der Jugendabteilung von Selm arbeiten, nur nochmal loben. Was da jetzt gerade auf den Weg gebracht wird in den letzten Jahren vor allem, ist wirklich super. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Zukunft.
Ist das vielleicht der Weg sogar, dass man nicht auf Externe setzen muss?
Das muss der Weg sein. Ja. Natürlich darf man sich nie ganz verschließen vor externen Neuzugängen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und die bringen sicherlich auch neuen Wind rein, haben von anderen Trainern und von anderen Vereinen auch Eindrücke, die mitbringen können. Das zeigen auch die jüngsten Beispiele bei uns, die auch bei uns in der Mannschaft spielen. Da sind ja auch einige, die dann aus Olfen oder sonst woher kommen. Aber der Weg muss es ganz, ganz klar sein, mit den Selmer Jugendlichen, die aktuell bei uns in der Jugend spielen, die bestmöglich zu fördern und das Ganze auch schon in den unteren Jugendmannschaften da dann auch schon leistungsorientierten Fußball spielen zu lassen. Mhm. Beginnt damit dann auch die Besten in eine Mannschaft zu bringen, damit die auch regelmäßig dann auf einem Level trainieren können. Und der Weg wird gerade eingeschlagen, das läuft wunderbar und damit kann es auf jeden Fall so weitergehen.
Du hast gerade den Kreis Münster auch angesprochen, das war auch noch so eine Frage von mir, weil als damals der Altkreis Lüdinghausen aufgelöst wurde, da hatten die Vereine ja die Wahl, wo sie hingehen und ich weiß gar nicht wann das war, 2013 oder so, das ist super lange her schon auch, und die SG hat sich überraschend für Münster entschieden und nicht wie Borg und Kappenberg für Unna Hamm. Die Derbys waren dementsprechend weg. Wie stehst du dazu? Also klar, du kannst es jetzt im Rückblick nicht ändern oder so, aber würdest du vielleicht lieber im Kreis Unna Hamm spielen oder wie sieht das aus? Weil die Fahrten sind ja schon weit und die Liga ist ja eigentlich bekanntlich auch stärker in Münster.
Ja, die Liga ist definitiv stärker in Münster. Das würde ich auch so unterschreiben. Also zumindest im Kreis Unna Hamm gibt es sicherlich auch in der oberen Tabellenregion sehr, sehr gute Mannschaften. Also das möchte ich gar nicht kleinreden. Ich glaube aber, wenn man sich die gesamte Liga anschaut und dann so das Durchschnittsteam einfach mal nimmt, ist das in Münster definitiv stärker. Wie ich dazu stehe, letztendlich ist es auch eine Entscheidung, die der gesamte Verein getroffen hat. Und da geht es nicht nur um den Herrenbereich, sondern auch um die Fahrtzeiten bei den Jugendmannschaften. Mhm. Und wenn die Entscheidung damals so getroffen wurde, dass das für Selm der beste Weg ist, dann gehe ich den mit. Jugendspieler sollten so wenig wie möglich im Auto sitzen, sondern möglichst viel auf dem Platz natürlich sein, um dann auch weiterhin mit Spaß bei der Sache zu sein. Die Entscheidung wurde damals so getroffen und deswegen geben wir jetzt einfach unser Bestes im Kreis Münster.
Aber so ein Staffelwechsel oder Kreiswechsel, das ist ja, kann ja Thema werden, ist bei euch gar kein Thema jetzt.
Okay. Ist für mich in meiner jetzigen Position kein Thema. Ja. Ich versuche das Beste aus meiner Mannschaft rauszuholen. Wenn die Verantwortlichen in Selm sich darüber Gedanken machen und am Ende mit der Entscheidung eines Tages kommen sollten, also wirklich einfach nur mal so dahergesagt, dann gehe ich den Weg natürlich mit. Okay. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie in meinem Verantwortlichkeitsbereich liegt und deswegen kümmere ich mich auch gar nicht darum.
Ja. Mit Blick vielleicht noch kurz auf die nächste Saison. Du hast es auch gerade schon so ein bisschen angeteasert. Da will man dann einen besseren Start hinlegen und auch auf jeden Fall angreifen soll. Du hast gesagt, ihr habt Ambitionen und ihr wollt den größtmöglichen Erfolg, vielleicht sogar die Spitze angreifen. Ist ja auch nichts Verwerfliches. Was kann man von der SG denn erwarten? Habt ihr Ziele? Hast du das Projekt XY, das müssen wir nächstes Jahr umsetzen?
Nee, ich bin noch gar nicht so weit, wirklich über die nächste Saison zu denken, weil wir jetzt noch mitten in der jetzigen Saison feststecken. Wir haben noch einiges gut zu machen aus der Hinrunde, weil wir da auch wirklich das intern natürlich auch so kommuniziert haben, dass wir damit nicht zufrieden waren mit der Art und Weise, wie wir da Fußball gespielt haben. Und die Saison läuft noch. Deswegen versuchen wir da jetzt wirklich noch den einen oder anderen Platz nach oben zu klettern, uns da wirklich noch als Mannschaft weiter zu festigen. Vielleicht jetzt direkt am besten kommenden Sonntag die nächste Serie zu starten. Das ist unser Zwischenziel. Und ich bin kein Freund davon, jetzt sich irgendwelche Ziele aufzumachen, was ist nächstes Jahr, was ist in 2 Jahren oder wann auch immer. Wir sollten erstmal jetzt Woche für Woche und Training für Training gucken, dass wir da unsere Leistung abrufen. Das ist das, was ich von der Mannschaft einfordere und was dann nächste Saison passiert. Da müssen wir uns den Kader nächste Saison angucken. welche Möglichkeiten haben wir, welche Mannschaften steigen vielleicht aus der Bezirksliga ab, kommen in unsere Gruppe rein und so weiter. Ich denke, dann sind wir gut beraten, nach der Saison uns da Gedanken drüber zu machen, okay, was ist die Zielformulierung für das nächste Jahr?
Okay, ich stelle trotzdem die nächste Frage noch, die ist aber auch eher persönlich auf dich bezogen. Sehr offene Frage auch, wo siehst du dich und die SG in 5 Jahren? Sowas fragt man ja gerne auch mal im Podcast und mich würde das interessieren, auch was deine Trainerlaufbahn angeht, was den Verein angeht. So 2029 oder sagen wir 2030 ist rund. Wo ist die SG da und wo bist du da?
Dadurch, einfach nur, um nochmal auf das Thema Jugendarbeit zurückzukommen, dadurch, dass ich weiß, was für Talente mittlerweile in unserer Jugendarbeit schlummern und wir die dann hoffentlich auch wirklich im Seniorenbereich integriert haben, dann ist natürlich in 5 Jahren, in 10 Jahren die Bezirksliga ein Ziel, was wirklich auch durchaus realistisch sein kann. Deswegen möchte ich das auf gar keinen Fall ausschließen. Aber da jetzt verkrampft an die ganze Sache reinzugehen, wir müssen und wenn nicht, dann ist es eine reinste Katastrophe. Mhm. Da halte ich einfach nichts von. Aber ja, in 10 Jahren können wir sehr, sehr gerne in der Bezirksliga spielen. Die Anlage ist wunderbar, das Umfeld ist wunderbar. Junges Trainerteam mit Krabbe und mir, wo man auch, glaube ich, immer ein offenes Ohr für die Jungs hat. Ja, können wir dann gerne in der Bezirksliga spielen.
Und für dich vielleicht, trainermäßig, vielleicht dann auch nochmal, frage ich dich, ist das vielleicht der Traum, dann da Richtung Profi-Dasein nochmal zu gucken?
Nein, Richtung Profi-Dasein ist nicht mein Traum, weil es einfach nicht realistisch ist. Was meine persönliche Laufbahn angeht, Fußball ist ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft. Ich kann mir da sehr, sehr viele Dinge vorstellen. Ich bin jetzt aber überglücklich, in Selm da arbeiten zu dürfen und sehr, sehr dankbar, dass die Verantwortlichen mir da auch wirklich das Vertrauen geschenkt haben. Und ich hoffe einfach, dass so gut es geht, zurückzuzahlen Woche für Woche. Aber wo meine Laufbahn hingeht, das werden wir dann sehen. Ich kann mir sehr, sehr viele Dinge vorstellen. Vielleicht auch als Co-Trainer irgendwann mal von einem sehr, sehr erfahrenen Coach dann auch noch das ein oder andere zu lernen. Weil ich natürlich auch mich immer selber weiterentwickeln möchte und längst nicht perfekt bin. Und ja, das ist da so ein bisschen meine Wunschvorstellung.
Okay. Bevor die 2 persönlichen Fragen kommen, gibt es natürlich jetzt noch ein Thema, das habe ich dir gerade angeteasert auch. Da wird es ein bisschen knistern jetzt vielleicht. Die beiden Rivalen gibt es ja im Kreis Unna, haben Grün-Schwarz-Kappenberg und vielleicht der noch größere Rivale PSV Borg. Hier im Podcast im Übersteiger, da hatte ich ihn auch zu Gast, Sammy Oyo, den kennen ja, glaube ich, auch alle bei der SG Selm. Der eine mag ihn, der andere vielleicht weniger, ist ja auch ein Typ, der aneckt so, der auch deutliche Worte in Richtung SG gewählt hat. Ich weiß nicht, ob du den Podcast damals gehört hast oder ob das bei euch im Verein wahrgenommen wurde. Wie ist das da bei euch mit der Rivalität? Also ich habe auch mitbekommen, da gab es auch über Instagram mal so ein bisschen hin und her Geschieße und so. Ich finde sowas ja cool so als Neutraler, ne? Ich mag das, solange es halt nicht unter die Gürtellinie geht und man sich irgendwie kloppt oder was auch immer. Aber so diese gesunde Rivalität aus einem Derby Borg gegen Selm, das vermisse ich total. Das ist durch den Kreiswechsel jetzt halt auch nicht mehr möglich. Aber so wie ich das verstanden habe, möchte Borg gegen euch auch nicht mal irgendwie ein Testspiel machen oder so. Aus deiner Sicht, wie siehst du, oder aus Vereinssicht, wie ist da so das Verhältnis mit dem PSV?
Ich habe absolut kein Verhältnis mit dem PSV Borg, weder mit Sammy Oyo noch mit irgendwelchen Verantwortlichen. Kenne die persönlich auch überhaupt gar nicht. Habe das Ganze natürlich zur Kenntnis genommen und mich darüber auch ein bisschen amüsiert. Aber ich lasse das Thema bei uns gar nicht aufkommen, weil ich einfach selbst genug Baustellen habe, womit ich mich beschäftigen sollte mit meiner Truppe. Wir haben im Sommer gegen Borg gespielt.
In Finnum, ne?
In Finnum und im Finale haben das Spiel 2-1 gewonnen. Und ich glaube, das ist das, was mir wichtig ist. Alles andere, was drumherum passiert, ist nicht mein Bier. Wir haben das Spiel gewonnen und sind auch jederzeit bereit da für ein Testspiel. Das ist kein Problem.
Ja, die Einladung, die schicke ich mal weiter nach Borg. Ich würde mich freuen, wenn die beiden mal wieder aufeinandertreffen. Soll alles fair bleiben, aber so, ich mag das einfach, so eine gesunde Rivalität, wenn da nichts passiert. So
ja, Alten, das macht ja auch Spaß. Ja. Also wir gucken uns auch alle gerne Dortmund gegen Schalke eben, im Fernsehen an oder im Stadion an. Nichts anderes ist dann Selm gegen Borg. Aber man muss es letztendlich auch nicht größer machen, als es ist. Mehr gibt es auch aus meiner Sicht eigentlich nicht zu sagen.
Und zu Kappenberg, da war es ja immer eher so distanziert, ne? Siehst du wahrscheinlich auch so.
Ne, Nee, also bei Kappenberg. Da gab es jetzt auch keine Interviews oder was in unsere Richtung. Und nee, also habe ich auch keine großartigen Verbindungen hin. Weder positiv noch negativ. Kappenberg sehe ich einfach völlig neutral. Gucke mir natürlich immer auch die Ergebnisse an von Kappenberg, von Burg, aber auch von der gesamten Liga. Aber dass es da dahin jetzt irgendwelche Verbindungen gibt oder irgendwelche Wünsche, was auch immer, kann ich nicht bestätigen. Nee.
Okay, ja, bin ich gespannt, wie die Borke das auffassen. Vielleicht gibt es ja dann im Sommer ein Testspiel. Würde mich sehr, sehr freuen auf jeden Fall. So, Matze, bevor ich dich dann jetzt hier entlasse, habe ich ja noch zwei persönliche Fragen. Du hast dich für die 1 und für die 4 vorhin entschieden. Gibt es natürlich noch die 2 und die 3. Ja, sag einfach mal, also ich bin bei beiden sehr gespannt.
Ja, dann machen wir die 3.
Die 3. Jetzt geht's ins Liebesleben. Ich hoffe, da kannst du ein bisschen was zu sagen. Was ist für dich der Schlüssel zu einer erfüllten und bedeutungsvollen Beziehung? Ich hoffe jetzt erstmal, dass ich da nicht in irgendeinen Wespen steche.
Nee, aber überhaupt nicht. Ich bin in einer Beziehung sehr, sehr glücklich.
Ja, gut.
Und wir erwarten auch jetzt im Mai unser erstes Kind.
Ja, dann Glückwunsch erstmal.
Dankeschön. Ja, der Schlüssel zum Erfolg in der Liebe ist natürlich eine Frau, die dann auch meinen Fußball und meine Fußballverrücktheit akzeptiert und das Ganze auch mitmacht. Da habe ich sehr, sehr großes Glück gehabt und das funktioniert wunderbar. Von daher, ich darf sehr, sehr viel Zeit auf dem Sportplatz verbringen und dann bin ich auch ja rundum zufrieden.
Also gegenseitige Akzeptanz vielleicht auch für die Hobbys des anderen. Genau. Ja, okay. Und Nachwuchs, wisst ihr schon das Geschlecht oder willst du
noch? Nee, wissen wir nicht. Okay. Wissen wir tatsächlich nicht, weil wir es auch nicht wissen wollen. Wir lassen uns da überraschen. Versuchen so ein bisschen altmodisch an das Thema ranzugehen. Gibt für uns auch keinen Mehrwert, wenn wir es wissen oder nicht. Wir nehmen es so, wie es kommt und hoffen einfach, dass alles gut und gesund ist.
Ja, alles Gute dann auf jeden Fall bis dahin schon mal.
Dankeschön.
Dann bleibt nur noch die 2. Die lese ich dir jetzt auch noch vor und bin auch sehr, sehr gespannt. Und dann sind wir auch schon durch. Eine Stunde schaffen wir aber, denke ich mal. Jetzt wird es ein bisschen politischer, würde ich mal sagen. Du kannst jetzt sofort ein neues Gesetz verabschieden, an das sich alle halten müssen in Deutschland. Was beschließt du? Kannst du aussuchen, was du willst.
Ja, du hast es jetzt auf Deutschland beschränkt. Ich würde es, wenn ich es dürfte und wenn du es mir erlaubst, auf die gesamte Welt ausweiten möchten. Und zwar, dass alle sämtlichen Kriege ab sofort mit dem Tag heute beendet sind und dass wir in der Zukunft alle lösungsorientiert denken, ohne Krieg. Dass es für alle Probleme gibt sicherlich irgendeine Lösung, wenn man mal vernünftig miteinander spricht und vielleicht das ein oder andere Ego auch mal hinten anstellt. Das braucht heutzutage keiner mehr. Keiner hat da Spaß dran. Die Leute, die da letztendlich ihr Leben verlieren, sind immer die Falschen, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Und das geht mir dermaßen auf den Keks und beschäftigt mich auch natürlich auch privat, weil man natürlich auch an seine eigene Zukunft denkt. Wie geht's weiter? Wie weit kann man überhaupt planen? Was ist in 10 Jahren? Und ich glaube, mittlerweile muss es einfach nicht mehr sein. Wir haben alle so viel Wissen und sind so gebildet mittlerweile weltweit oder in sehr, sehr vielen Ländern, dass man da eigentlich in der Lage sein sollte, Konflikte auch vernünftig zu lösen.
Ja, also besseres Schlusswort hätte ich hier auch nicht gefunden. Deswegen erstmal vielen Dank für die Antwort, für den Podcast. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Ich hoffe, die Nervosität hat auch nachgelassen, aber hat sie, glaube ich, im Nachhinein. Deswegen großen Dank dir nochmal dafür, dass du hier warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, und dann die Zuhörerinnen und Zuhörer, hört gerne die Folge, gibt uns eine Bewertung. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann sendet Kritik an uns. Lob hören wir natürlich auch immer gern. Und ansonsten folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Da gibt's ja auch den Übersteiger-Podcast. Nächste Woche wieder mit Chris Tannheiser. Hört da mal rein. Den Gast verraten wir euch natürlich noch nicht. Und mich hört ihr irgendwann die nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Danke, Marcel.
Danke auch für die Einladung. Ciao.
Bis dann. Ciao.